Am 27.01. vor 3 Jahren war der erste Fall im Schwabinger Krankenhaus. Da hat sich ein Kollege des Unternehmens Webasto bei einer Kollegin in Wuhan angesteckt. Die aktuellen Zahlen in München sind relativ niedrig, würde ich sagen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt gerade so um die 60. Und ich glaube, ich spreche da nicht nur für mich, wenn ich sage, sehr viele Münchner haben aktuell nicht mehr täglich die aktuellen Inzidenzen im Kopf. Wie ist denn Ihre Bewertung der aktuellen Lage?
Das trifft jetzt tatsächlich für mich auch zu, auch deswegen, weil wir wissen, dass sich die wenigsten Leute testen lassen und weil die Inzidenzen jetzt, wo doch eine gewisse Grundimmunisierung gegen das Virus besteht, nicht mehr so aussagefähig sind. Wir kriegen regelmäßig die Zahlen auch von den Belegungen der Intensivstationen von der Münchenklinik und stellen auch da fest, dass die Thematik deutlich am Zurückgehen ist.
Es gab ja durchgehend immer Kritik an den Schutzmaßnahmen, wie den Masken zum Beispiel. Gleichzeitig gab es jetzt aber auch Kritik, dass die Maßnahmen zurückgefahren werden. Aus Ihrer letzten Antwort würde ich sagen, Sie sind damit einverstanden, dass die Maßnahmen zurückgefahren wurden. Sehe ich das richtig?
Ja, ich denke, jetzt ist es an der Zeit. Ich komme gut damit zurecht. Aber zu der Kritik zu verschiedenen Maßnahmen muss man einfach klar und deutlich sagen, wir haben vieles nicht gewusst und konnten nur nach bestem Gewissen und Wissen entscheiden. Und insofern bin ich keinem böse, der eine Maßnahme verantwortet hat, die sich nachträglich als fraglich vielleicht darstellt. Auch jetzt zu sagen, die Öffnung ist komplett in Ordnung, ist immer mit einem gewissen Fragezeichen verbunden. Ich meine ja, ich glaube, wir sind jetzt an dem Moment, dass ausreichend Schutz in der Bevölkerung da ist. Ich glaube, wir müssen gut gucken, wie es weitergeht und schnell reagieren, wenn eine andere Virusmutation erscheinen sollte. Aber für den Moment ist es gut.
Sie sprechen sehr versöhnlich über die ganze Angelegenheit und das finde ich, glaube ich, auch der Lage der aktuellen sehr angemessen. Aber wäre es nicht auch dringend nötig, die Corona-Vergangenheit stärker zu evaluieren, auch in München?
Grundsätzlich ist es immer gut zu evaluieren, was wir gemacht haben, mit der Hoffnung, dass wir Lehren daraus ziehen für eine Virusgeschichte, die hoffentlich nie mehr in den nächsten Jahren stattfinden wird. Bin ich ein absoluter Fan davon? Ja. Ich bin aber auch ein Fan davon, eben das alles mit einer gewissen Gelassenheit sich anzuschauen und nicht zu verurteilen. Für den Moment ist es mir wirklich wichtiger, ich habe jetzt in meiner Antwort mehr an die medizinischen Folgen und Maßnahmen gedacht. Es gibt ja eine Menge Dinge mehr, die wir jetzt gelernt haben. Und da müssen wir gut am Ball bleiben. Das geht zum Beispiel um die Digitalisierung im Schulbereich. Nur weil der Virus, weil die Virusgeschichte jetzt momentan nicht mehr so beeinträchtigend ist, ist es trotzdem richtig, dass wir endlich viel, viel weiter kommen müssen mit der Digitalisierung der Schulen.
Ich würde gerne nochmal zurück zu der Evaluierung. Gibt es da denn aktuell konkrete Ansätze in München?
Im wissenschaftlichen Bereich, so viel ich weiß, ja, habe jetzt gerade wieder eine Studie gelesen zu dem Thema, das mich auch immer noch sehr beschäftigt, weil es noch aktuell ist, die Long-Covid-Geschichten bei Kindern, auch bei Erwachsenen und die Therapiemöglichkeiten, da weiß ich, dass evaluiert wird und auch weiter geforscht wird. München selber, muss ich gestehen, ist mir keine Studie bekannt, aber da kann ich durchaus vielleicht nicht genügend informiert sein.
Ich habe vorhin in der Zeitung gelesen, dass zwar weniger Menschen wegen Covid auf Intensivstationen liegen, sondern eher mit Covid, dass aber die Isolationsmaßnahmen immer noch ein sehr großer Aufwand an den Krankenhäusern darstellen. Können Sie das bestätigen?
So weiß ich das auch, ja.
Wie groß ist denn die Belastung von Corona jetzt noch an den Kliniken und wissen Sie vielleicht auch, wie man dort in die Zukunft blickt bezüglich Corona?
Ich kann Ihnen da nur sagen, was in den Veröffentlichungen steht. Da bin ich auch nicht direkt im Kontakt. Da gibt es ein paar Fragestellungen, denke ich, dass die Isolation in Krankenhäusern einen anderen Stellenwert hat als in einem Einkaufsladen, finde ich selbstverständlich, weil dort die Auswahl der Menschen, die zu schützen sind, eine ganz andere ist. Also die rein statistische Auswahl. Und ich denke auch, dass Krankenhäuser die Aufgabe haben, da ein Stück sensibler hinzugucken. Auf der anderen Seite, ehrlich gesagt, tun wir die Kolleginnen unendlich leid, die jetzt schon seit langer Zeit von morgens bis abends mit ihrer FFP2-Maske Medizin machen müssen, was für die Praxen auch gilt und wirklich eine Belastung ist.
Wie würden Sie denn die Impfzentren und Testzentren in München bewerten? Mittlerweile sind sie ja, glaube ich, alle abgebaut.
Ja.
Anfangs als Testzentren, später dann häufig auch mit Zugang zu Impfstoffen, waren sie ein ganz wichtiger Bestandteil der Corona-Strategie.
Da bin ich komplett bei Ihnen. Es ist vielleicht am Anfang manches etwas holprig gegangen, aber ich denke, die Kolleginnen dort haben eine tolle Arbeit gemacht, sowohl in den Impfzentren wie auch in den Testzentren. Und beides war extrem wichtig, dass wir jetzt an einem Stand sind, wie wir ihn heute genießen können. Ich bin ein absoluter Impffan und ich glaube, dass die Stadt München da sehr gut agiert hat, auch in den dezentralen Impfangeboten. Wir haben uns ja wirklich die Köpfe heiß geredet und etliche Dinge versucht, um die Menschen zu überzeugen, dass sie sich impfen lassen.
Andere Strategien zur Eindämmung von Corona waren unter anderem, wie ich finde, zum Teil sehr harte Lockdowns und sogar Ausgangssperren, die, denke ich, viele Menschen, die vorher möglicherweise selbst schon nicht so viel Kontakt zu anderen Leuten hatten, extrem hart getroffen haben. War das ein Opfer, das gebracht werden musste?
Naja, wie der Valentin schon sagt, nichts ist so schwierig vorherzusehen wie die Zukunft. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe viele Patienten erlebt, die extrem gelitten haben unter den Lockdowns. Menschen, wie Sie sagen, eben die wenig Kontakte haben, die keine Familie haben, die sowieso ein gewisses depressives Grundgerüst haben. Kinder, Jugendliche, Studierende. Da haben etliche Menschen sehr darunter gelitten. Aber für den Anfang, glaube ich, konnten wir nicht anders reagieren als eine maximale Isolierung eines Erregers, den wir noch nicht so gut gekannt haben, durchzuführen. Man kann jetzt durchaus diskutieren darüber, ob wir das ein bisschen früher hätten aufheben können oder nicht. Aber man kann nur einen Weg gehen und ich verstehe, dass wir diesen Weg gegangen sind. Und ich glaube, wir müssen jetzt sehr viel tun, um die Menschen, die sehr gelitten haben drunter, jetzt in der Zeit, wo wir diese Isolation nicht mehr brauchen, gut aufzufangen. Und da habe ich Bedenken, ob wir da genügend tun. Denn natürlich kann man im Umfeld immer viel machen und das ist auch total wichtig. Aber ich habe jetzt wirklich auch Therapieangebote seitens der professionellen Anbieter, also der Psychotherapeutinnen, der Ärztinnen, der Reha-Kliniken gemeint. Und ich denke, dass der Staat da wirklich in der Pflicht ist, deutlich mehr anzubieten. Wenn Sie jetzt ein halbes Jahr brauchen, um einen Therapieplatz für einen Jugendlichen zu kriegen, dann ist es einfach gerade im Hinblick auch auf die Lockdown-Geschichten nicht akzeptabel.
Hätten Sie Lösungsvorschläge dazu? Denn wir hatten ja schon vor Corona das Problem, dass es viel zu wenige Therapieplätze gibt und man Wartezeiten schon vor Corona ein halbes Jahr hatte.
Genau.
Wie könnte man das kurzfristig lösen? Langfristig müsste man ja erstmal irgendwie sehr, sehr viele psychologische Angebote schaffen und das entsprechende Personal dafür ausbilden.
Genau, aber man muss halt anfangen, das zu tun. Kurzfristige Lösungen, ja, habe ich zum Teil schon, weil die Vergabe der wie auch die Vergabe von den Kassenarztsitzen, ist ja die Vergabe der Psychotherapiesache auch eine KV-Geschichte. Und da wünsche ich mir einfach viel mehr Möglichkeiten für Kolleginnen aus der Psychotherapie oder aus der Medizin, Angebote machen zu können. Sie haben schon recht, in manchen Bereichen haben wir nicht genügend, aber wir können erst einmal die Möglichkeit schaffen für die Menschen, die in diesem Bereich arbeiten wollen.
Dann die Frage zu den Unternehmern und GründerInnen, die jetzt vielerorts ihre Existenzgrundlage verloren haben. Vor allem jene, die noch sehr am Anfang standen, aber auch viele alteingesessene, unter anderem Lokale, mussten schließen. Gibt es da Hilfsangebote?
Ja, zum einen ist es ja nicht nur so, dass viele schließen mussten, sondern auch sehr kreative Ideen unterwegs waren. Und sowohl von denen, die ihre Geschäfte aufrechterhalten wollten und ihre Gaststätten aufrechterhalten wollten, wie auch zum Beispiel die Geschichte mit den Charmigärten seitens der Stadt, die ich eine ganz tolle Sache fand. Parkplätze zu ersetzen durch Biergärten praktisch, hat mir gut gefallen. Das ist jetzt keine kommunale Handlungsoption einfach, dass wir die retten könnten, die aus etlichen Gründen, die mir auch sehr leid tun, jetzt ihr Geschäft nicht weitermachen konnten.
Das heißt, im Grunde gibt es da aktuell keine Überlegungen, auch seitens der Stadt München, Hilfeangebote, vielleicht auch Rettungspakete anzubieten für jene, die Corona nicht überstanden haben.
Also es gab ja Rettungspakete während der Corona-Zeit, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die zu Ende ist. Es gibt, so viel ich weiß, jetzt keine neuen Überlegungen. Was jetzt auch nicht unbedingt meine Ausschüsse betreffen würde. Also da könnte ich Ihnen zu Hintergrundgesprächen, glaube ich, nicht ausreichend Informationen mitgeben.
Ein großes Thema bundesweit war ja auch immer die gesellschaftliche Spaltung der Corona-Maßnahmen und der Corona-Politik mit zum Teil sehr harten Fronten, die scheinbar keinerlei Kontakt mehr zueinander haben. Selbst bis in Familien hinein hat sich diese Spaltung getragen. Und aus meiner Perspektive lag das auch viel daran, dass von Anfang an in der Politik auf eine Rhetorik der Angst gesetzt wurde, statt auf zum Beispiel eine Rhetorik der Selbstverantwortung. Wie würden Sie das bewerten?
Eine ganz schwierige Frage. Da haben Sie natürlich recht. Wenn man mit der Rhetorik der Angst agiert, dann kann das nie eine gute Geschichte sein für die Gesellschaft. Trotzdem habe ich diese Angst am Anfang geteilt, in dem Moment, wo es noch nicht klar wird, wie es weitergehen würde. Den Punkt zu finden, dass selbstverantwortlich umgegangen wird mit den verschiedenen Schutzmöglichkeiten, haben wir vielleicht tatsächlich zu wenig gewichtet und würde im Nachhinein manches etwas weicher gestaltet haben. Trotzdem, ehrlich gesagt, verstehe ich diese harten Meinungsauseinandersetzungen zu einem Thema wie das Impfen zum Beispiel, was ja seit vielen, vielen Jahren in unserer Gesellschaft jetzt kein neues Thema ist. Wir lassen uns ja gegen viele Dinge impfen, ohne dass es jemals mit dieser Radikalität gehandhabt wurde. Ich kenne viele Gespräche mit Eltern, die sich genau informieren, ob man Kinder impfen sollen und die dann meistens in einem sehr an Fakten und Studienergebnissen orientierten Gespräch sich überzeugen lassen dazu. Das ist eine ganz andere Qualität, als ich sie dann in einem späteren Verlauf, würde ich sagen, von Corona auch in der Praxis erlebt habe. Was auch zur Spaltung der Gesellschaft gehört, wobei das Wort Spaltung, glaube ich, nicht unbedingt stimmt, aber eine Geschichte, die mir sehr am Magen liegt, ist unser Verhalten den Menschen gegenüber, die mit der Corona-Pandemie berufsmäßig viel zu tun hatten. Ich sehe uns alle noch Beifall klatschen, den Krankenschwestern, und sehe aber dann auch, wie schlecht in den Tarifrunden mit den sehr wichtigen Wunsch nach besserer Bezahlung umgegangen ist. Und ich glaube, da müssen wir gesellschaftlich wirklich anders umgehen damit, dass wir die Menschen, die hart arbeiten, auch so bezahlen, dass sie von dieser Arbeit gut leben können. Ja, und ich halte es einfach wichtig, dass man dann auch da dann so konsequent, wie wir in manchen Dingen in der Pandemie waren, auch so konsequent jetzt diese Tarifrunden ernst nimmt. Aber ich habe so oft heulende Krankenschwestern und Pfleger in der Praxis gehabt, die mir gesagt haben, das ist ihr Traumjob und sie wollen helfen und sie sind gestartet mit der OP-Nachbereitung und Überwachung mit 18 Leuten vielleicht und haben jetzt 40 auf der Station, die sie in der Nacht überwachen. Also das ist jetzt eine Hausnummer. Das sind jetzt nicht recherchierte Daten, die sie überwachen müssen. Und da ist es unmöglich, die Nacht zu verlassen mit dem Gefühl, ich habe jetzt weitgehend alles richtig gemacht und habe auch noch einen Moment Zeit gehabt, jemand, der sehr traurig war, die Hand zu halten. Und das, also es liegt wirklich nicht nur an der Bezahlung, wenn wir da nicht bessere Bedingungen schaffen. Und wenn wir auch nicht schaffen, die familiäre Situation von vielen Müttern, auch trifft's ja meistens, die ihre Kinder versorgt haben müssen, auch noch damit zu denken, dann ist es herzerweichend, was wir mit den Menschen machen.